Pastor Markus beten. Vater, ich bitte dich um deinen Segen für Markus. Ich danke dir, dass du ihn begabt hast und dass du ihn einfach gesegnet hast in der Vorbereitung schon und dass du zu ihm gesprochen hast. Und ich bitte dich, dass du ihm jetzt deine Vollmacht schenkst, dass er, wenn jetzt zu uns predigt, nicht aus sich heraus predigt, sondern dass du durch ihn redest und dass das direkt auch in unser Herz geht, dass wir das verstehen, was davon die Botschaft ist, die du für uns hast. Ich bitte dich um deinen Segen für Markus. Amen.
Heute Morgen habe ich das Haus alleine verlassen und unsere vierjährige Tochter Mathilda rief mir hinterher: Nimmst du Grüße mit? Das will ich hiermit ganz gerne und sehr herzlich tun, von meiner Familie zu grüßen. Mathilda hatte leider gestern Abend so ein bisschen Magen-Darm-Probleme und war heute Morgen noch nicht über den Berg. Deswegen haben wir kurzfristig entschieden, dass die drei Mirjam, Mathilda und Lotte zu Hause bleiben und ich dann heute Morgen alleine hier bei euch bin. Aber sehr gerne, freue mich sehr, euch zu sehen und wieder mal hier zu sein. Wenn Gott mit Gott redet, davon erfahren wir hier ganz am Anfang der Bibel, Gott sprach, lasst uns. Wenn Gott mit Gott redet, dann ist das ein Geheimnis. Wenn Gott zu Menschen redet, dann ist das ein großes Geschenk. Der Wochenspruch für diese Woche im Losungsbuch lautet: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das sind große Möglichkeiten, wenn wir das Reden Gottes in unserem Leben zulassen, wenn wir uns dagegen nicht wehren, dass sich etwas in unserem Leben verändert. Das ist ein Geschenk. Wenn wir andersrum zu Gott reden, als Menschen zu Gott reden, dann ist das eine Gelegenheit und wir sollten das so oft wie es geht tun, dass wir beten und unsere Anliegen vor Gott bringen. Und wenn Menschen mit Menschen reden, dann ist das eine Gefahr. Da kann manchmal was rauskommen, was wir hinterher bereuen und was zerstörerisch wirkt. Die meisten Menschen, so glaube ich, reden zu viel. Der weise Salomo in Sprüche Kapitel 10 lässt uns wissen: Bei der Menge der Worte fehlt Übertretung nicht. Wer aber seine Lippen zurückhält, ist einsichtsvoll. Bei der Menge der Worte fehlt Übertretung nicht. Da muss was schiefgehen, sagt er. Wer aber seine Lippen zurückhält, der ist einsichtsvoll. Also es scheint gerade so die Vielzahl unserer Worte zu sein, die diese Gefahr in sich birgt. Denn es gibt, wenn einen so der Sprechreiz überkommt, zweifellos gibt es da eine Menge unnützer Brocken, für die sich der Mensch auch vor Gott einmal verantworten muss. Denn Jesus sagt in Matthäus Kapitel 12, dass die Menschen von jedem unnützigen Wort, das sie geredet haben, am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen. Die Sprache ist der Spiegel unserer Gedanken. Keiner sieht ja von außen, was in dir vorgeht. Manchmal sagen wir, das ist auch gut so. Aber wenn du den Mund aufmachst, dann kann man sehr wohl manchmal ein wenig reinschauen. Also das Schaufenster unseres Herzens, das ist der Mund, das ist das, was wir sagen, die Zunge. Worte verraten uns und diese Worte erzählen, wer wir wirklich sind. Wenn du zum Beispiel ein stolzer Typ sein solltest, dann merkt man das, je nachdem, wie du über andere redest. Darum geht es in Jakobus Kapitel 3 und ich möchte uns gerne aus diesem Kapitel einige Verse vorlesen. Jakobus 3 von Vers 2 an. Wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermannes will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, das die Welt der Ungerechtigkeit erweist. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und das Rad des Lebens entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, der nach dem Bilde Gottes erschaffen worden ist. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Jakobus redet von der kleinen Zunge, die sich großer Dinge rühmt. Es sind so zwei wesentliche Kriterien, die Jakobus hier in diesen Versen an uns anlegt. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige erstens aus seinem guten Wandel seine Werke und zweitens Sanftmut der Weisheit. Wir erwarten vielleicht von einem, der als Pastor, als Prediger, denn in diesem Abschnitt sind in erster Linie erst einmal Lehrer angesprochen. Wir erwarten, dass sie einen gewissen Intellekt an den Tag legen. Wir erwarten, dass sie eine gewisse Tiefe predigen können. Wir erwarten, dass sie auch ein bisschen leutselig sind, eine sympathische Art haben. Das, was Jakobus allerdings sagt, ist, dass es Leute sein sollen, die in erster Linie einen guten Wandel, also Werke zeigen und das Ganze sanftmütig und Weisheit. Wenn einer nicht gut wandelt, um bei diesem Wort zu bleiben, bleibt er nämlich Theoretiker. Dann kannst du predigen und irgendwelche Ratschläge geben. Wenn du dich aber selber nicht daran hältst, dann bist du natürlich unglaubwürdig als Lehrer. Und wenn einer nicht sanft und weise ist, dann wird er sehr schnell zum Streithahn. Und leider gibt es unter Theologen nur allzu viele davon. Manchmal muss man streiten, aber das sollte immer in Liebe geschehen. Epheser 4, lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Das sind also die Eigenschaften, die Gott von einem Lehrer, einem Prediger, auch so einem wie ich jetzt hier vorne stehe, erwartet. Aber es heißt ja dann im weiteren Verlauf, wir alle straucheln oft und deswegen richtet sich dieser Abschnitt nicht nur alleine an Lehrer. Jakobus erzählt uns was vom Pferd. Vers 3, wenn wir den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir nicht auch ihren ganzen Leib? Das, was wir sagen, das tun wir häufig unkontrolliert, ungebändigt. Es gibt Momente, da ist es egal, ob du den Mund oder den Mülleimer aufmachst, es kommt dasselbe dabei heraus. Vielleicht kannst du dich aus der vergangenen Woche an Momente erinnern, wo du bereust, dieses oder jenes gesagt zu haben. Besonders wenn die Stimmung ausgelassen ist, dann hätten wir manches von dem, was unsere Stimme hervorbringt, besser ausgelassen. In einem Gedicht von Erich Fried heißt es, die Jungen werfen aus Spaß mit Steinen nach den Fröschen. Die Frösche sterben im Ernst. Steine können auch Worte sein, die wir uns gegenseitig an den Kopf werfen. Und dann sagen wir manchmal, war doch nur Spaß, ha, ha, ha. Oder sei doch nicht so, stell dich doch nicht so an, du musst doch nicht gleich auf beleidigte Leberwurst machen. War nicht so gemeint. Es war vielleicht nicht so gemeint, aber es war gemein. Die Frösche sterben im Ernst. Das ist schon auch ein ernster Gedanke. Deswegen zieh die Zügel an und halte deine Zunge im Zaum, beziehungsweise zuweilen die Klappe. Treffend ist auch das nächste Bild, das Jakobus gebraucht. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermannes will. Das Steuer eines Schiffes im Verhältnis zu dem ganzen Pott ist wirklich sehr, sehr klein. Und trotzdem bestimmt dieses Steuer den Kurs des Schiffes. Ich glaube, wir reden häufig zu wenig mit Weitblick, welche Folgen das, was wir sagen, haben könnte. Daran erinnert dieses Bild vom Schiff. Wenn wir uns klar machen, dass die Zunge das Steuerruder ist, würden wir wahrscheinlich mit sehr viel mehr Bedacht reden. Reiß das Steuer herum und sage Gutes. Segne die, die dich umgeben in deinem engsten Umfeld oder unter deinen Kollegen in der Gemeinde. Und dann ein drittes Bild, das Jakobus gebraucht. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Es laufen 100 Verfahren in Australien gegen Leute, die mutmaßlich eine Zigarettenkippe weggeworfen haben oder die unerlaubt offenes Feuer gemacht haben. Was eine so kleine Zigarettenkippe oder ein Streichholz auslösen kann, das hat man in den Nachrichten mit Entsetzen verfolgt, dass da ein ganzer Kontinent in Flammen aufgegangen ist oder große Teile zumindest. Denken wir an uns, denken wir an die Rauchentwicklung. Die zulässigen Grenzwerte unter uns sind manchmal weit überschritten. Täglich produzieren und hören wir einen Smog aus Wörtern, die krank machen können und die sinnlos sind und die zerstörerisch sind. Der Smog nimmt uns die Luft zum Denken und auch den Raum zum Fühlen. Die Verse 3 bis 6 kann man überschreiben mit der kurzen Überschrift Kleine Ursache, große Wirkung. Kleine Ursache, große Wirkung. Ich möchte von einem Beispiel erzählen, das einen Waldbrand in der Geschichte ausgelöst hat. Es war im November des Jahres 1095, als Papst Urban II. Eine Synode in Clermont einberufen hat. Die wurde besucht von einigen Bischöfen und Äbten und einigen Fürsten, also eine überschaubare kleine Versammlung. Und nachdem so einige Verordnungen beschlossen worden sind, ging der Papst zu folgender Ermahnung über. Er hat gesagt, ihr wisst, geliebte Brüder, wie der Erlöser der Menschheit, der uns zum Heile menschliche Gestalt angenommen hatte, das Land der Verheißung mit seiner Gegenwart verherrlichte und durch seine vielen Wunder und durch das Erlösungswerk, das er hier vollbrachte, noch besonders denkwürdig machte. Also mit dem Land der Verheißung ist der Nahe Osten, das heutige Land Israel, gemeint, das damals muslimisch besetzt war. Die Wiege, so der Papst weiter, die Wiege unseres Heils nun, das Vaterland des Herrn, das Mutterland der Religion, hat ein gottloses Volk in seiner Gewalt. Das gottlose Volk der Sarazenen, also eine Bezeichnung des Arabers im Mittelalter, später der Muslime, das gottlose Volk der Sarazenen drückt die heiligen Orte, die von den Füßen des Herrn betreten worden sind, schon seit langer Zeit mit seiner Tyrannei. Die Hunde sind ins Heiligtum gekommen und das Allerheiligste ist entweiht. Und so weiter und so fort. Und schließlich appelliert Urban II., wehe uns, dass wir dazu geboren sind, unseres Volkes und der heiligen Stadt Zerstörung sehen und dazu stille sitzen zu müssen und die Feinde ihren Mutwillen treiben lassen. Bewaffnet euch mit dem Eifer Gottes, liebe Brüder, gürtet eure Schwerter an eure Seite, rüstet euch und seid Söhne des Gewaltigen. Besser ist es, im Kampf zu sterben, als unser Volk und die Heiligen leiden zu sehen. Wer einen Eifer hat für das Gesetz Gottes, der schließe sich uns an. Die Rede von Papst Urban II. Hat gerade einmal 700 Worte umfasst. Das ist eine Redezeit von etwa 20 Minuten. Und hat einen gewaltigen Brand in die Welt hinausgetragen. Also die Kreuzzüge ein geschichtliches Ereignis, das man uns Christen bis heute vorwirft, hat Tod und einfach ein entsetzliches Blutbad in den Jahren 1096 bis 99 angerichtet. Das falsche Wort kann verheerende Folgen haben, kann zerstören, kann geradezu ruinieren. Das gilt für die Predigt, das gilt aber genauso auch in unseren Beziehungen, in den Gesprächen, die wir miteinander führen. Wie oft sagst du etwas über eine Person, das du nicht sagen würdest, wenn diese Person anwesend wäre? Tut es dir gut, wenn du andere tratschen hörst, wie sie sich ständig beschweren, wie sie jammern oder einfach nur so Blödsinn daherreden? Tut es dir gut und schließt du dich dem manchmal an und stimmst mit ein? Nun, die Antwort ist, es tut dir nicht gut und es tut deinem Charakter nicht gut. Aber das merken wir oft kaum, weil wir ganz angestrengt darüber nachdenken, wie wir diesen Tratsch oder das Jammern oder den Blödsinn noch toppen können. Da bist du irgendwo in so einer Gesellschaft und damit auch in Stimmung und dann trägt man seinen Teil ganz schnell dazu bei. Manchmal regen wir uns auch auf, was wir uns wieder alles anhören müssen. Aber statt umzudrehen und zu gehen oder den Fernseher abzudrehen, also den Saft abzudrehen, bleiben wir oft da. Es gibt gewisse Satire-Sendungen, die meine Frau und ich nicht mehr anschauen, weil auf unfaire Weise über Politiker hergezogen wird. Eine Stellung, die ich nicht inhaben wollte. Das ist eine riesige Verantwortung und wir sind aufgefordert, für die Obrigkeit zu beten, aber nicht über sie herzuziehen oder sie schlecht zu machen. Also es tut niemandem gut, sich diesem Smog auszusetzen oder selber welchen zu produzieren. So, jetzt, das war jetzt alles ein bisschen negativ. Jetzt, was können wir tun? Ich glaube, dass Mundminimalismus das Gegengift ist, das wieder für eine sehr viel bessere Luft sorgen kann. Mundminimalismus. Das bedeutet, dass wir achtsam aussprechen, was gesagt werden muss, oder dass wir schweigen, dass wir von Zeit zu Zeit tatsächlich einmal den Mund halten. Ich jedenfalls möchte freier atmen können, möchte bewusster leben, bewusster sprechen, möchte mehr Platz schaffen für die Stille auch mit meinem Herrn, wo eben das, was der Wochenspruch aussagt, Gott zu mir reden kann, dass ich seine Stimme höre, mein Herz dafür öffne. Und wenn du mit dabei bist, dann möchte ich 3 Tipps geben für angehende Mundminimalisten. Der erste Tipp, den ich geben möchte, ist erst prüfen und dann sprechen. Wenn wir ins erste Kapitel des Jakobusbriefes hineinschauen, dann lesen wir in Vers 19, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Schnell zum Hören, deswegen ist ja gut, also der überwiegende Teil hier hört, ja, wenn einer in Gefahr ist im Moment, dann bin ich das, ja. Du sollst schnell sein zum Hören und das eben nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern schon auch in Gesprächen und vor allem eben Gott gegenüber. Dann sollst du langsam sein im Reden und erst recht langsam sein im Zorn. Höre erst einmal. Versuche erstmal wahrzunehmen, worum es eigentlich geht, wenn geredet wird. Erst prüfen, dann sprechen. In einer alten Geschichte erfuhr ein Dorfbewohner, dass sein Nachbar Labatus böse Gerüchte über ihn gestreut hat. Dann hat er ihn zur Rede gestellt. Und dieser Labatus sagt, ich nehme alles zurück, es tut mir leid. Der Mann schaut ihn ernst an und er verspricht, dass er diese Entschuldigung annehmen wird, dass aber eine kleine Strafe angemessen sei. Und Labatus, der sich sehr wohl schuldig weiß, stimmt zu. Der Bauer holt ein Federkissen, schneidet das aus und schüttet das draußen in den Wind. Und der Wind weht die Federn in alle Richtungen. So, Labatus, jetzt sammel alle Federn wieder auf und stopfe sie zurück ins Kissen. Oh, der macht riesige Augen und sagt, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Also überall hin sind diese Federn geflogen. Der Bauer nickt und sagt, siehst du, in den Wind gestreut fliegen die Federn überall hin und wir wissen nicht, wo und bei wem sie landen. Wie kannst du dann die Verleumdungen einfach wieder zurücknehmen wollen? Sobald ein Wort unseren Mund verlassen hat, können wir es nicht wieder auffangen. Sei stattdessen sehr vorsichtig mit dem, was du sagst. Rede bewusst und prüfe, was du sagen willst. Der zweite Tipp ist der, dass Taten unser Reden bestätigen. Das ist das Thema des Jakobusbriefes überhaupt. Jakobus appelliert, dass wir nicht allein Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes sein sollen. Dass sich echtes Christ sein Glaube dadurch zeigt, dass wir das leben, dass wir gute Werke tun, dass unsere Mitmenschen durch unsere Taten Jesus unter anderem durch unsere Taten kennenlernen. Das heißt nicht, dass Worte ausgeschlossen sind, aber dieser Punkt soll betonen, dass Taten unser Reden bestätigen. Das Gesetz, von dem Jakobus im ersten Kapitel bereits schreibt, das Gesetz oder die Bibel, ist uns nicht gegeben, dass wir andere danach richten, sondern dass wir uns selbst danach richten. Richtet einander nicht, sagt Jakobus. Richtet euch vielmehr selbst nach dem Wort Gottes. Also die Lehre der Bibel soll unser Leben nach Gottes Vorstellungen verbessern. Fang bei dir selber an. Früher, als ich noch zu Hause bei meinen Eltern wohnte, hatte ich ein Zimmer, wo ich einen guten Blick hatte in Dillenburg auf die Presperstraße. Und am Samstag Nachmittag gegen Abend war es ein schönes Bild, wenn man alle Müllers vorne rechts, dann Wehns, der Dr. Lagemann, die Straße gefegt haben. Lagemann ließ es machen. Ja. Herr Blecher hat es sowieso gefühlt jeden Tag gemacht und sogar der Udo, der vorne wohnte, alle waren sie dabei und haben ihre Straße gefegt. Und es war sauber, als sie fertig waren. Ein schönes Bild. Jeder kehre vor seine eigenen Tür. Wie sauber könnte es in unserer Gemeinde, auch in der Gemeinde, wo ich zu Hause bin, aussehen, wenn wir unsere eigenen Worte, unsere eigenen Taten unter die Lupe nehmen würden und das vor Gott bereinigen. Die alten Mississippi-Dampfer hupten oft so lange und so laut, dass das Schiff aufgrund des fehlenden Dampfes zuweilen stehen blieb. Die haben also das, was die Kolben des Schiffes gebraucht hätten, haben sie für die Hupe aufgebraucht. Und ich glaube, dass auch wir in der Gefahr stehen, eher Lärm als Fortschritte zu machen. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du Wert legst auf Fortschritte in deinem geistlichen Leben, dass du Jesus besser kennenlernst, dass du besser wirst im Umgang mit deinen Mitmenschen. Und das Ganze nicht allzu laut. Und ein drittes schließlich, das heißt gutes Reden. Nach gutes Tun, jetzt auch gutes Reden. Die Macht des positiven Redens liegt in dem, was Jesus in unserem Herzen verändern kann. Und ich glaube, dass je mehr Zeit wir in seiner Gegenwart verbringen, desto mehr wird seine Art uns prägen und werden wir auch entsprechende Früchte zeigen. Jesus ist das Vorbild. Jesus selber hätte ja allen Grund gehabt, seinem Vater gegenüber schlecht über die Jünger zu reden. Die lernen es nie. Ich habe ihnen gewisse Dinge so oft schon erklären müssen. Oder stell dir vor, ich musste ihnen die Füße waschen. Es keiner von denen ist auf die Idee gekommen, dann habe ich mir die Schürze gemacht, habe ich den Jüngern. Er hätte schon manche Gründe gehabt, schlecht über die Jünger zu reden. Aber gerade nach der Fußwaschung in Johannes Kapitel 17, den sogenannten hohenpriesterlichen Gebet, wo wir ja mal so ein bisschen reinhören können in das, was Jesus mit seinem Vater bespricht, da verteidigt er seine Jünger. Sie haben dein Wort bewahrt. Hat nicht gesagt, immer dieser Unglaube unter den Jüngern. Nein, sie haben dein Wort bewahrt. In Vers 6, in Vers 9, ich bitte für sie. In Vers 11, bewahre sie in deinem Namen. In Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit. In Vers 20, nicht nur für die allein will ich beten, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. In Vers 21, dass sie alle eins seien. Oder in Vers 24, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Und so weiter und so fort. Jesus redet in seinem Gespräch mit dem Vater nur gut, nur positiv über seine Leute, über seine Jünger. Wie kann man seine Zunge kontrollieren? Wie kann man Gutes reden? Nun, indem wir den Herrn Jesus Christus Herr sein lassen, dass er der Kapitän am Ruder ist, dass du ihn sozusagen beauftragst, die Richtung anzugeben oder ihn als eine Wache vor die Tür deiner Lippen zu stellen, wie es im Psalm 141, Vers 3 heißt, so ein Türsteher an deinem Mund. Das wäre doch eine gute Maßnahme. Wache über die Tür meiner Lippen, Psalm 141, Vers 3. Betest du dreimal täglich vor dem Essen? Die meisten Christen tun das, ein Tischgebet. Ja. Wir beten, bevor etwas in unseren Mund hineinkommt. Vielleicht solltest du es auch tun, bevor etwas aus deinem Mund herauskommt. Vor einem wichtigen Gespräch oder überhaupt, wenn du dich unter Leute begibst, am besten schon am Morgen, bete darum, dass Gott dir den Mund zuhält, wo es angemessen ist, dir den Mund aber auch öffnet, wo es angebracht ist, dann Gutes und Segensreiches auszusprechen. Gott bewahre unsere Zunge vor verbalen Ausrutschern und Gott möge unsere Zunge gebrauchen, um Dinge zu sagen, die gut sind, und die aufbauen. Ich möchte anbieten, dass wir miteinander beten und dass wir genau dieses Anliegen vor Gott bringen und möchte bitten, dazu aufzustehen. Wenn du möchtest, kannst du nach jedem Halbsatz in deinem Herzen das nachbeten und zu deinem Gebet machen. Herr Jesus, bitte vergib mir, wo ich schlecht über andere geredet habe. Vergib mir bitte, wo ich Menschen verletzt habe. Bitte vergib mir, wo ich gelästert habe. Oder auch, wo ich gelogen habe. Ich übergebe dir nun das Ruder meiner Zunge und meines Herzens. Bitte bestimme du von jetzt an, was ich sage und was ich tue. Amen.